Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 31 unseres Podcasts. Heute geht es hier noch einmal um den Gesundheitszustand der heimischen Wirtschaft. In unserem Podcast vor einer Woche haben wir die Wirtschaftsberaterin Michaela Messner gehört, die bei den FF Talks die Performance der Top 300 Unternehmen des Landes analysiert hat. Und zwar an diesem Abend der Wirtschaft, wo wir exklusiv und vorab das Ranking des FF Wirtschaftsmagazins Südtirol Panorama präsentiert haben. Das Fazit von Messner: Die 300 größten Südtiroler Betriebe sind im abgelaufenen Geschäftsjahr, zumindest was die Umsatzerlöse betrifft, noch einmal über sich hinausgewachsen. Aber ist dieses Wachstum auch wirklich gesund? Oder wachsen unsere Top-Betriebe vielleicht sogar zu schnell? Um genau diese Fragen ging es bei der anschließenden Podiumsdiskussion. Meine Gäste am Podium waren Andreas Altmann, der Rektor des MCI in Innsbruck, die Meraner Wirtschaftsprüferin Renate König und Harald Pechlaner, der Leiter des Center for Advanced Studies von Eurac Research. Zunächst wollte ich wissen, ob denn das Wachstum der 300 größten Südtiroler Unternehmen wirklich gesund ist. Schließlich gingen ja die Gesamterlöse in den vergangenen 10 Jahren um knapp 76% nach oben, von 18,1 auf 31,8 Milliarden Euro. Beeindruckt von diesem Wirtschaftswachstum in Südtirol zeigte sich der Ökonom Andreas Altmann.
Ich bin erstaunt und auch sehr glücklich, dass hier wirklich Wachstum besteht. Wir haben in Österreich, und wenn wir gerade, wir sind sehr, sehr stark an Deutschland, an die deutsche Wirtschaft angekoppelt, wo wir ein derartiges Wachstum in dieser Form leider nicht sehen, wo wir viel mehr an Sediertheit, an Trägheit, an Träumerei, an Überregulierung und so weiter leiden und wo wir sehr, sehr glücklich sind, dass dieses Wachstum hier besteht.
Aber schaffen unsere Infrastrukturen von den Straßen über den Wohnungsmarkt bis hin zu den Gesundheitsdiensten überhaupt ein so schnelles Wachstum? Harald Pechlaner?
Ich denke, dass die Infrastrukturentwicklung am Standort oder in der Region oder, um es touristisch zu sagen, in der Destination immer den Entwicklungen hinterherhinkt. Insofern kann ein schnelleres Wachstum dazu führen, dass es Probleme dann gibt in anderen Bereichen. Egal, ob das jetzt die Bereiche im Unternehmen selbst sind, wie Personalakquisition, ja, oder eben auch Umfeldbedingungen. Mobilitätsthema ist ein großes Thema in diesem Zusammenhang. Also ja, Wachstum kann sich für eine Region schnell auch in Engpässen in bestimmten Infrastrukturbereichen auswirken.
Besteht also keine Gefahr, dass Südtirols Wirtschaft zu schnell wächst? Andreas Altmann verneint.
Wir tun immer so, als wäre mehr Wachstum automatisch mehr Ressourcenverbrauch. Und das ist genau nicht der Fall und wir können es zeigen. Allein in Österreich, ich habe mir das angeschaut, in der Schweiz und fast allen Ländern in Europa, ist unter anderem der CO2-Ausstoß seit Anfang der 90er Jahre absolut zurückgegangen, erst recht bezogen aufs BIP oder auf die Einwohner.
Wachstum und Ressourcenverbrauch müssten laut Altmann also entkoppelt werden. Aber kann niedrigeres Wachstum auch im Kampf gegen den Klimawandel helfen? Harald Pechlaner?
Es geht am Ende auch um die Frage, ob es gelingt, die Ressourcenlage in den Griff zu kriegen, durch mehr Effizienz im Umgang mit den Ressourcen und damit den Ressourcenverbrauch massiv zu reduzieren, einerseits und trotzdem ein quantitatives Wachstum zu ermöglichen.
Ein Wirtschaftsstandort spürt aber auch, wenn sich die geopolitischen Auswirkungen verändern und das Wachstum eingebremst wird. Pechlaner führte das Beispiel Ingolstadt an, wo er seit 20 Jahren an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt lehrt und wo die VW-Tochter Audi ihren Sitz hat. Nachdem Audi ja aktuell weit unter den Erwartungen zurückbleibt, im ersten Halbjahr wurden ja sogar 8,2% weniger Autos ausgeliefert, spürt die Region um Ingolstadt bereits erste Auswirkungen.
Eines ist klar, Wolfsburg, der Sitz der VW, überweist im Moment keine Gewerbesteuer nach Ingolstadt. Aber von dieser Steuereinnahme lebt die Stadt und die Infrastrukturentwicklung. Die hängt da maßgeblich dran. Das wissen aber die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist die Psychologie der Transformation ein heißes Eisen. Wie geht man auch gegenüber der Bürgerschaft mit dem Thema um? ist es klar, dass der Automotive-Sektor in einer enormen Transformationsphase drinnen steckt und da kommt noch einiges auf den Standort zu und es wird einiges, denke ich, am Ende auch auf das weit verzweigte weltweite Netzwerk der Autozulieferer zukommen.
Bechlaner ist überzeugt, der Automotive-Sektor steckt in einer enormen Transformationsphase und muss sich neu erfinden.
Das ist alles nicht lustig, was da jetzt passiert, insbesondere für so Standorte wie Ingolstadt. Ingolstadt ist in etwa so groß wie Innsbruck, aber es sind über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die also sehr monostrukturell natürlich ist das Ganze ausgerichtet, eben am Standort arbeiten. Ja. Und ich sehe, ich bin Regionalentwickler gewissermaßen und habe auch viel mit Audi in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Die Themen fallen jetzt alle weg. Jetzt ist nur noch Konzentration der Kräfte auf die Frage, wie kann diese Branche überleben, indem sie transformiert und indem sie möglicherweise auch Wachstum neu denken muss.
Vor allem das plötzliche Aus für die Förderungen von E-Autos Ende 2023 in Deutschland mache der Branche zu schaffen. Andreas Altmann kritisierte in diesem Zusammenhang die Förderlandschaft insgesamt. Sie müsse dringend überdacht werden. Die Wirtschaftsprüferin Renate König, die pflichtete ihm bei, die Wirtschaft, so meinte sie, werde so künstlich aufgebauscht. So wie etwa das Baugewerbe in Italien, wo gleich mehrere staatliche Förderungen dafür sorgten, dass die vergangenen Jahre die Umsätze des Bau- und Baunebengewerbes in die Höhe schossen. Renate König dazu.
Das wird vielleicht etwas komisch klingen, aber ich finde, der Superbonus, der ist total falsch gelaufen zum Beispiel, weil es kann einfach nicht sein, dass ich grundsätzlich dann eine Investition fast zur Gänze finanziere als Staat. Weil wir müssen uns alle vorstellen, dass der Staat ja Gelder benutzt, die wir ihm zahlen. Das ist ein Kreislauf. Deshalb alle die, die jetzt die Nullrunde gemacht haben bei der Sanierung von Häusern, die haben das Geld direkt von den Steuerzahlern bekommen. Deshalb wäre es einfach gescheiter gewesen. Auch noch dazu und leider, es sind deshalb natürlich die Kosten gestiegen und vor und nach kann man sagen, dass die Kosten für die Sanierung fast sich verdoppelt haben. Und es wäre halt gescheiter gewesen, wenn man die Förderung auf ein gesundes 30% reduziert hätte.
Förderungen bezeichnet Renate König aber auch als Bonbon, etwa in der Start-up-Welt.
Hier ist es auch so, dass wenn ich als Privatperson in eine Start-up investiere, dann bekomme ich sofort und gleich 30% vom investierten Betrag als Steuerbonus zurückbezahlt. Das heißt, wenn ich 10.000 investiere in eine innovative Start-up, dann schenkt mir der Fiskus, also der Staat, 3.000 Euro. Und das ist halt einmal ein Incentive und das bewirkt, dass Menschen lieber in eine Startup investieren. Und wenn wir als Ökosystem wollen, dass die Leute in Startups investieren, dann gebe ich ihnen dieses Bonbon, sage ich einmal nicht. Weil es ist ja eine hochriskante Investition, aber ich zahle 10 und schlussendlich 7, weil ich 3 wieder zurückbekomme.
Wie aber sieht es mit dem Wachstum von Startups aus? Laut König sank 2023 das Kapitalvolumen in Italien um 50%.
Bis, sage ich einmal, vor einigen Jahren hat es einen extremen Boom gegeben, auch mit einer zu hohen Bewertung teilweise von den Startups. Es war einfach, es war so ein Hype. Nicht? Dann kam es zu den hohen Zinsen und die hohen Zinsen, was machen die? Die machen natürlich, dass Investoren ihr Geld lieber in sichere Staatsanleihen investieren, als in risikoreiche Startups. Deshalb hat es einen Rückgang gegeben, aber man sieht jetzt aufgrund eben der sinkenden Passivzinsen, dass sich die Investoren wieder umorientieren und wieder bereit sind, in Startups zu investieren.
Das sei auch bitter nötig, meinte Harald Bechlaner. Schließlich würden gerade junge Unternehmen nach ganz anderen Lösungen für die Probleme unserer Zeit suchen.
Ein wesentlicher Grund ist, dass Innovation sehr stark aus dieser Start-up-Welt kommt, die die großen etablierten Unternehmen in ihren Zentralen so nicht mehr leisten können.
Altmann bewundert vor allem die Unternehmenskultur von Start-ups.
Wir erleben es insbesondere in deutschen Konzernen, bei uns auch, dass manche nach 35 Stunden Arbeitszeit daheim ihr Mobiltelefon nicht mehr einschalten dürfen oder nicht mehr anrufen dürfen, weil es die Konzernrichtlinie nicht zulässt, weil es Ausbeutung sein könnte. Gehen wir in Startups hinein, bitte, da ist kein Problem, wenn man sich 100 Stunden in der Woche zumutet, weil die Menschen was schaffen, weil sie was entdecken, weil sie was erobern, weil sie was gestalten wollen.
Der österreichische Ökonom Altmann sieht im Startup-Hype aber auch durchaus ungesunde Entwicklungen.
Ich sehe diese Hockeystick-Mentalität. Ich hoppe von Investment zu Investment, schaue, dass ich das aufblase, bin aber nicht wirklich an organischem Wachstum und Lebensfähigkeit längerfristig interessiert, sondern versuche, meinen Exit zu machen, habe meins verdient und was dann mit dem Unternehmen los ist, das ist nebensächlich. Erlebe ich auch. Ja? Da muss man sehr vorsichtig sein.
Andreas Altmann fürchtet aber auch um den Wohlstand in Nord- und in Südtirol. Und zwar nicht nur aufgrund des demografischen Wandels, sondern auch aufgrund der zu strengen Regulierungen.
In Amerika, ich weiß, das ist vereinfacht, aber ist man Innovationsweltmeister. In China ist man Produktionsweltmeister und in Europa ist man Regulierungsweltmeister. Und das ist etwas, was Wachstum gefährdet. Und das müssen wir uns einfach klar werden.
Doch auch die Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten seien laut Altmann eine Gefahr für den Wohlstand.
Am Ende zählt nicht die Zeit, sondern das Ergebnis. Okay. Nur, ich habe noch nicht verstanden, wie man mit weniger Arbeit, wenn man tatsächlich gleich viel arbeiten würde, aber vor allem in der Zeit das Gleiche leisten würde, und da habe ich durchaus das eine oder andere ein Fragezeichen, wenn man mit 4 Tagen entweder tatsächlich die Stunden wieder aufholt und gleich effizient arbeitet, aber sonst zu sagen, dass man in 4 Tagen das erbringt, was man vorher in 5 Tagen erbracht hat, dann frage ich mich, was haben die den 5. Tag gemacht? Wenn es eh wurscht ist, sagt man bei uns in Österreich. Also das verstehe ich nicht. Und darum bin ich da mit diesen Ansagen immer etwas vorsichtig. Ja?
Aber können wir uns in Zeiten wie diesen, wo die deutsche Wirtschaft stagniert, die österreichische Wirtschaft schrumpft und die italienische Wirtschaft an Fahrt verliert, überhaupt solche Diskussionen wie jene der 4-Tage-Woche leisten? Renate König.
Wenn wir uns es leisten können, 20%, also einen Großteil der Frauen einfach noch daheim zu lassen, weil die Vereinbarkeit nicht funktioniert, nicht? Dann kann ich natürlich nicht meinen Mitarbeitern die 4-Tage-Woche gewährleisten, garantieren. Wir haben heute in Italien eine Frauenerwerbsfähigkeit, die 20% unter der männlichen liegt. Wenn wir es schaffen, dass wir die ganzen, also alle Frauen, die möchten, wieder in die Berufe bringen durch eine perfekte, ganzheitliche, flächendeckende und flexible Betreuung der Kinder und auch eventuell der Care-Arbeit, das sind ja auch die Eltern. Wenn wir das schaffen, dann haben wir ja viel mehr Arbeitskräfte und vielleicht schaffen wir es ja auch noch, die Geburtenrate zu steigern. Also finde ich einfach die 4-Tage-Woche ein Modell von vielen. Und nicht das Wichtigste.
Brauchen wir aktuell also nicht weniger, sondern mehr Arbeit? Andreas Altmann.
Insgesamt ist die Frage, mit welchen Ansprüchen wir zufrieden sind. Wenn wir zufrieden sind, dass das Medikament, dass der Busfahrer, dass die Frequenz der Linien im öffentlichen Personennahverkehr oder dass Leistungen in der Dichte, in der Qualität zurückgehen, nicht mehr verfügbar sind, dass ich auf einen Handwerker 2 Monate warte, wenn das WC verstopft ist, dann kein Problem. Aber ich sehe das nicht. Die Ansprüche sind tendenziell steigend.
Befragt habe ich Andreas Altmann auch zur sogenannten Generation Z. Können Unternehmen die jungen Menschen, also die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, tatsächlich nur noch mit Benefits anwerben?
Na, also sie werden zum Teil zu Tode gepampert, heißt das. Ja? Und ich glaube, das braucht es nicht. Also wichtig ist, dass man ein Umfeld bietet, wo man alles vorfindet. Ein Campus im Hochschulbereich oder eine Unternehmenswelt soll so spannend sein, dass Menschen gerne hingehen, dass sie 24 Stunden dort sind, weil sie die besten Leute treffen, die besten Arbeitsbedingungen haben, das beste Umfeld haben, aber vor allem spannen und schaffen. Und nicht, weil sie einfach sich in die Hängematte legen können.
Renate König sieht es anders.
Ich habe mit einigen HRler gesprochen und die sagen, gut, wer es nicht bietet, da gehen sie nicht mehr hin. Nicht? Deshalb finde ich, man kann dazu stehen, wie man will, aber die Unternehmen werden müssen die Benefits gewähren, weil sie die Jugend sonst
nicht mehr erreicht und nicht mehr bekommt.
Obwohl sie spannende, interessante Arbeitsplätze bieten. Aber mit dem demografischen Wandel kann ich mir halt heute eine Reihe von Arbeitsplätzen aussuchen. Und ich suche mir den, der mir das meiste bietet.
Und wie sieht es Harald Bechlaner? Braucht es mehr Benefits?
Nein, braucht es nicht. Mehr Sinnstiftung, und den müssen wir auch besser erklären.
Vielen herzlichen Dank, Herr Bechlaner. Danke vielmals.
Das also waren die Highlights der Podiumsdiskussion der FF-Dogs im Unternehmen Rotoblas in Kurtatsch über das Wachstum der Südtiroler Top-Betriebe. Nun aber zur aktuellen FF. Dort widmen wir uns in der aktuellen Ausgabe dem Thema schlechthin in Südtirol. Es geht um das Thema Sprache. Sie wissen ja, der Fall Goethe-Schule in Bozen, der sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Der Kern der Debatte, der wird dabei aber oft außen vor gelassen. Und zwar, wie können Kinder eine Sprache am besten lernen? Wo lässt sich hier ansetzen, um die Situation zu verbessern? Und vor welchen Herausforderungen stehen Kindergärten und Schulen? Silke Hinterwaldner ist in der aktuellen Titelgeschichte genau diesen Fragen nachgegangen. Und wir wechseln nun in die Berufsschulen. Hier klagen Lehrlinge mit Migrationshintergrund über Diskriminierung. Das hat ja eine repräsentative Studie der EURAG ergeben. Die Studie sei aber, so regen sich die Handwerker auf, nicht stichhaltig. FF-Chefredakteur Georg Mayer ist diesem Vorwurf nachgegangen. Ja, und unbedingt möchte ich jetzt noch auf eine Geschichte von André Wert verweisen. Er hat den ganzen Sommer über den Hirten Matthias Briert auf seiner Alm oberhalb von Terenten begleitet und mit ihm über seine Arbeit gesprochen und den Herdenschutz. Almen aufzugeben ist für ihn keine Option. Den Wolf auszurotten auch nicht. Hirte zu sein, so jedenfalls das Fazit von André Wert, hat nichts mit Romantik zu tun. Der Alltag ist ausgefüllt mit Melken, Misten, Füttern oder Treiben. Trotzdem, Matthias Briert kann sich nichts Schöneres vorstellen. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!